Die Malnutrition Awareness Week nächste Woche rückt ein Problem ins Rampenlicht, das häufig übersehen wird. Krankheitsbedingte Mangelernährung und die teils dramatischen gesundheitlichen Folgen. Die europaweite Aktionswoche soll Betroffene, Angehörige und Fachleute aus Medizin, Politik und Gesellschaft dafür sensibilisieren, wie gravierend sich ein schlechter Ernährungszustand auf den Krankheitsverlauf und die Lebensqualität auswirken kann. Auch das langfristige Ziel ist formuliert: Prävention, Diagnose und Behandlung von Mangelernährung sollen im Gesundheitswesen endlich den Stellenwert bekommen, den sie benötigen, damit Patientinnen und Patienten besser versorgt werden und ein gesünderes Leben führen können. Und auch wir im Gesundheitsgespräch machen die Mangelernährung heute zum Thema, und dazu haben wir uns Unterstützung ins Bayern 2 Studio geholt vom Ehepaar Bischoff, das auch beruflich ein Team ist, und zwar am Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention in München, das sie beide leiten. Monika Bischoff ist Diplom-Ökotrophologin, also Ernährungswissenschaftlerin und betriebliche Gesundheitsmanagerin. Herzlich willkommen, Frau Bischoff.
Dankeschön für die Einladung.
Und Dr. Gerd Bischoff ist Internist, Ernährungsmediziner, Hepatologe und Gastroenterologe, also auch Spezialist für Leber und alles, was mit Magen und Verdauung zu tun hat. Grüße Sie, Dr. Bischoff.
Schön, dass wir da sein können heute.
Wie kann es denn überhaupt zu einer Mangelernährung kommen? Was sind da die Ursachen? Also, wir haben eingangs schon gesagt, wenn man jetzt ein Entwicklungsgebiet ist, wo es einfach an Nahrungsmitteln mangelt, ist das irgendwo einsehbar, aber in Deutschland?
Gute Frage, aber wenn man genau hinschaut, ist das wahrscheinlich den meisten im Alltag schon mal begegnet, sei es, wenn man vielleicht einen Angehörigen hat oder auch selber betroffen ist mit einer schweren chronischen Erkrankung, vielleicht auch alt ist, vielleicht eine Krebserkrankung hat, dann isst man weniger, weil man keine Lust hat, keinen Appetit, man verliert Gewicht, man wird immer schwächer. Und inzwischen wissen wir, dass das eben nicht nur auf die Lebensqualität Auswirkungen hat, sondern wenn ich eine chronische Erkrankung habe, als Beispiel Krebs oder vielleicht eine Demenz, dann wissen wir, wenn die Menschen dann ungewollt Gewicht verlieren, dann haben sie noch eine schlechtere Lebensqualität und sie versterben vor allem auch früher. Mhm. Oder um es andersrum zu sagen, vielleicht auch eine Zahl, man nimmt an, dass von den Menschen, die an Krebs sterben, 30% gar nicht an der Krebserkrankung zuerst sterben, sondern vorher schon an den Folgen ihrer Mangelernährung. Und wenn wir die beheben, leben die Leute länger und besser.
Wir haben da schon eine erste Zuschrift bekommen, die dazu tatsächlich gut passt, und zwar von Magdalena Pichler. Sie schreibt, ihre Mutter ist seit Jahren erkrankt an metastasiertem Brustkrebs mit einem Gewichtsverlust von 15 Kilo. Sie sei deutlich unterernährt, schreibt sie. Und für die Onkologin, also die Krebsspezialistin, war das gar kein Thema. Sie selbst, schreibt Frau Pichler, musste sich um die hochkalorische Zusatznahrung kümmern. Und sie fragt, warum ist Mangelernährung bei so vielen Fachärzten immer noch kein Thema? Hinterher hat die Onkologin dann wohl gemeint, dass die Zusatznahrung gar keine blöde Idee war. Im Krankenhaus, schreibt sie dazu, wäre ihr die Mutter fast verhungert, aber da es nur süße Zusatznahrung gab, von der die Mutter aber Schmerzen bekommen hat. Und die Antwort vom Krankenhaus war, naja, hilft halt nichts, sie haben halt nichts anderes da. Also ist sie jeden Tag ins Krankenhaus und hat ihr Zusatznahrung gebracht, die sie vertragen hat. Warum, fragt sie, haben so viele Krankenhäuser immer noch keine adäquate Auswahl an Zusatznahrung zur Verfügung?
Ich glaube, wenn ich es mir hätte aussuchen können, dann wäre das genau die Frage gewesen, die ich mir gewünscht hätte für heute. Das passt fast vieles genauer zusammen. Die Menschen, die Patienten und die Angehörigen nehmen das Problem wahr. Die sehen, da ist ein Problem. Aber die Infrastruktur im Medizinbereich ist noch viel zu gering. Das ist heute schon besser, als es vor 10, 20 Jahren war. Aber darum gibt es nächste Woche die Malnutrition Awareness Week, weil wir natürlich genauso wie jedes Krankenhaus ein Hygieneteam braucht, genauso wie jedes Krankenhaus einen Brandschutzbeauftragten braucht, genauso braucht jedes Krankenhaus ein Ernährungsteam. Und der Fall zeigt es super gut. Ja, es geht halt nicht darum, dass man eine große Portion zum Essen kriegt. Das kann die Patientin wahrscheinlich gar nicht essen, sondern was kann sie essen, welche Nährstoffe braucht sie, Zusatzstoffe, Trinknahrung, und das macht das Ernährungsteam. Das ist ein super Fall.
Das heißt, die Infrastruktur müsste sich eigentlich komplett, zumindest was die Küche angeht, ändern. Es braucht also wahrscheinlich nicht nur Köche, die dann und Köchinnen natürlich, die speziell trainiert sind, was für wen ist, sondern man muss dann die ganze Logistik ja auch ändern. Da steckt ja ganz viel dahinter. Wenn Patientin A was anderes braucht als Patient B, dann muss ich ja viel, ja, wie soll ich sagen, ist eine viel komplexere Aufgabe. Und wie kommt das Essen dann an die Patientin, an den Patienten? Da steckt eine logistische Meisterleistung dahinter.
Ja, wobei das tatsächlich nur ein Teil des Themas ist. Also es geht nicht darum, was auf dem Teller liegt, natürlich auch, aber es geht darum, dass die Patienten ins Krankenhaus aufgenommen werden, frühzeitig gescreent und diagnostiziert werden, damit man eine Mangelernährung direkt erkennt und dann eine qualifizierte Ernährungsfachkraft die Ernährungstherapie durchführt. Das hat mit dem Krankenhaus Essen zu tun, das wird dann speziell bestellt und zubereitet, aber eben auch mit der Trinknahrung, vielleicht mit einer Infusion und vor allem auch mit dem Weg, wie geht es nach dem Krankenhausaufenthalt weiter. Also das Krankenhaus Essen spielt nur einen kleinen Teil in diesem Themenkomplex.
Und das war aber in dem speziellen Fall jetzt aber einfach gar nicht möglich. Das wurde zwangsläufig oder bewusst oder unbewusst auf die Angehörigen abgewälzt.
Ja, in dem Fall tatsächlich, was sehr schade ist, weil dieses Thema mit Trinknahrung, das ist bekannt. Das haben auch wir bei uns im Krankenhaus. Aber dadurch, dass wir ein tolles Team haben und auf die Patienten eingehen können, können wir die Trinknahrung auch verändern. Man muss das nicht so nehmen, wie es geliefert wird. Wir können daraus ganz natürliche Lebensmittel basteln, wie Waffeln, frische Waffeln. Wir haben da auch extra einen Kraftikus, das ist so einmal die Woche gibt es dann aus Trinknahrung zubereitete frische Lebensmittel, damit wir die Trinknahrung, diese künstliche Trinknahrung, dennoch in emotionale Lebensmittel basteln können, weil dann haben wir die Akzeptanz und dann schmeckt es auch. Man kann da auch ganz herzhafte Dinge draus basteln.
Also ganz banal, das Auge isst mit.
Absolut. Und der Geruch. Und das ist dann die Emotion. Ich habe Hunger, ich habe Lust. Mhm. Und das ist speziell bei älteren Patienten einfach ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen.
Welche Krankheiten, vielleicht können wir da so einen kleinen Fächer aufmachen, was führt denn überhaupt zu einer Mangelernährung? Also gibt es bestimmte Krankheiten, wo man jetzt als Medizinerin, als Mediziner schon weiß, oh, da müssen wir jetzt schauen, damit wir die Ernährung mit im Blick haben, weil da haut das und das nicht mehr hin?
Es ist ein wahnsinnig häufiges Problem. Von den Patientinnen und Patienten, die in deutschen Krankenhäusern aufgenommen werden stationär, haben statistisch 30% eine Mangelernährung. Mhm. Aber wir wissen natürlich, dass das, was Sie ansprechen, dass es Bereiche gibt, wo es besonders häufig ist. Und das ist gerade in den Geriatrien, also bei den alten Menschen, bei Menschen mit Krebserkrankungen, und bei Menschen mit chronischen Herz- oder Magen-Darm-Erkrankungen. Dort sehen wir es besonders häufig.
Darf ich noch mal kurz nachhaken? Wenn Sie sagen, 30%, die aufgenommen werden, haben eine Mangelernährung. Die haben aber nicht eine Mangelernährung, weil sie ins Krankenhaus kommen, oder?
Nee, sondern die kommen mit der Mangelernährung. Und wenn ich da gleich anschließen kann, das Problem ist, wir leben ja in einer übergewichtigen Gesellschaft. Die Menschen in Deutschland sind überwiegend übergewichtig. Das heißt, die Menschen, die abgemagert ins Krankenhaus kommen, wirklich dünn sind, die sind nicht das Problem, weil die werden rasch erkannt und behandelt. Mhm. Drum ist ein wichtiges Diagnosekriterium für die Mangelernährung der Gewichtsverlust. Weil wenn jemand vor Ihnen sitzt und ein normales Gewicht erscheint, dann ist ja wichtig, was hat der Mensch vor einem halben Jahr gewogen. Und wenn er 30 Kilo abgenommen hat, dann ist er in einem akuten Hungerstoffwechsel, auch wenn er optisch vielleicht noch gut ernährt ausschaut. Mhm.
Das heißt, ich brauche im Idealfall vielleicht auch eine Begleitperson, die erzählen kann, wie sich was verändert hat?
Ja, absolut. Man braucht aber auch jemanden, der nachfragt. Mhm. Das ist mal das Erste, wenn der Patient ins Krankenhaus kommt, dann wird der gescreent und da wird erstmal aufmerksam darauf gemacht, dass ein Gewichtsverlust ein Problem sein könnte. Das heißt, wir brauchen hier Kümmerer und Personen, die nachfragen.
Wie wird denn eigentlich eine krankheitsbedingte Mangelernährung definiert und dann auch diagnostiziert?
Das ist das Schöne, dass das eigentlich sehr simpel ist. Man braucht keine Apparatemedizin dazu, sondern es gibt die sogenannten GLIM-Kriterien. Das sind global gültige Kriterien für die krankheitsbedingte Mangelernährung. Hat viele Aspekte. Das Wichtigste ist eigentlich das Vorliegen einer akuten, schweren oder chronischen Erkrankung und ein ungewollter Gewichtsverlust. Mhm. Ja, das gibt schon ein Risikoscreening für die Mangelernährung. Und dann kommt das Ernährungsteam und macht dann, wenn notwendig, die weiteren Untersuchungen. Schaut zum Beispiel, ob Muskelmasse verloren gegangen ist, ob weniger Nährstoffe aufgenommen werden können. Aber das Screening ist wichtig, damit wir die Patienten gleich bei der Aufnahme erkennen und das Ernährungsteam dann sie behandeln kann.
Und ist dann, wir kommen auf Therapiemöglichkeiten noch ausführlicher zu sprechen, aber versucht man dann irgendwelche Defizite gezielt auszugleichen durch Nahrung oder schaut man auch, Sie sind ja Gastroenterologe, dass beispielsweise, wenn irgendwas bei der Verdauung nicht so funktioniert, dass bestimmte Nährstoffe gar nicht aufgenommen werden können, versucht man dann auch da ranzugehen und das wieder in Gang zu bringen?
Eine sehr gute Frage, weil es schon zeigt, wie komplex das Ganze ist. Die Frage ist ja, wieso ist jemand nicht so, wie er sollte oder könnte? oder nimmt das nicht richtig auf. Also zum Beispiel gerade Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wo die Darmschleimhaut nicht mehr funktioniert, da muss ich die Grunderkrankung behandeln, gastroenterologisch, damit wieder sinnvolle Ernährung und Nährstoffaufnahme überhaupt möglich ist.
Mhm. Uns erreichen schon relativ viele Fragen. Ich glaube, ich fange da jetzt einfach mal an. Ursula Distler hat uns geschrieben, sie ist über 60 und soweit sie es weiß, gesund. Ihre beiden Töchter, schreibt sie, sind sehr sportlich aktiv und empfehlen ihr immer eindringlicher, mehr Protein, also Eiweiß, zu sich zuzuführen. Nun hat sie diesen Rat befolgt und begonnen, Shakes zu nehmen vor 3 Wochen. Sie nimmt jetzt 30 Gramm mit 100 Milliliter Hafermilch einmal täglich zu sich. Und sie fühlt sich besser. Auch in ihrem Darm geht's nun ruhiger zu. Und sie würde interessieren, was Sie beide dazu sagen.
Erst einmal gut, dass sie Töchter hat und die Töchter sie aufmerksam drauf machen, weil wir wissen auch, dass je älter wir werden und speziell ab 60 wird der tägliche Eiweißbedarf einfach oder müssen wir mehr Eiweiß täglich zu uns nehmen. Und pauschal ist diese Frage jetzt schwer zu beantworten, weil ich weiß ja auch nicht, was Frau Distler über den Tag zu sich nimmt. Dennoch ist Eiweißpulver wahrscheinlich eine gute Unterstützung. Ich frage mich halt, warum das Hafermilch zu sich genommen wird, weil in der Hafermilch haben wir schon mal kein natürliches Eiweiß. Mhm. Also man könnte da wahrscheinlich schon basteln, aber dafür...
Was würden Sie stattdessen nehmen?
Ganz normale Kuhmilch, wenn man sie verträgt. Und das ist so schade, weil die Kuhmilch eigentlich oft sehr negativ bewertet wird.
Die wird ein bisschen verteufelt, gell?
Ein unglaublich emotionales Thema. aber das ist schade. Und man könnte auch in natürlicher Weise ganz einfach Eiweiß zu sich nehmen, wenn man es weiß, wo es drin ist.
Mhm. Was wären noch so Quellen fürs Eiweiß?
Quark zum Beispiel, Quark, Joghurt, aber Quark hat schon mal die dreifache Menge an Eiweiß als Joghurt. Und wenn man das weiß, dann kann ich ja mischen.
Und wenn ich jetzt doch vegan unterwegs bin, dann fällt die Kuhmilch und der Quark natürlich weg.
Genau, und da wird es dann schwierig. Und da habe ich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Das heißt, ich muss ganz bewusst meinen Tag planen, ich muss ganz bewusst Eiweißquellen einbauen. Die Empfehlung ist auch bei jeder Mahlzeit ca. 20 bis 30 Gramm Eiweiß. Das heißt, ich muss einmal wissen, wo ist das Eiweiß drin und schmeckt es mir dann auch und die Zubereitung. Das ist auch ein großes Thema. Dann kommen wir zum Thema Hülsenfrüchte. Dann kommt wieder das, ich vertrage die Hülsenfrüchte nicht. Das ist meistens auch einfach nur ein Thema der Zubereitung. Das heißt, ich brauche hier schon ganz viel Infos. Wo ist Eiweiß drin? Wie kann ich es zubereiten? Und das ist ja perfekt für unsere Ernährungsfachkräfte. Dieses Thema.
Und wenn ich jetzt ein Hülsenfrüchteproblem hätte, was wäre Ihr magischer Zauberstab in dem Fall?
Wahrscheinlich ist es tatsächlich die Zubereitung oder die regelmäßige Zufuhr. Manche übertreiben es dann und essen ganz viel Hülsenfrüchte auf einmal und dann kriegt man Blähungen und dann war's das.
Ja.
Nee, das funktioniert nicht.
Ja.
Und das ist total schade, weil Ballaststoffe muss man erst einmal, man muss ganz langsam anfangen und die Geduld, die Regelmäßigkeit, das ist oft schon mal das Zauberwort.
Eine sehr konkrete Frage an Sie beide kommt von Sabine Scholz. Sie ist chronisch krank, BMI 15, hat eine systematische Grunderkrankung mit multipler gastrointestinaler Beteiligung und rezidivierend auf zentralvenös supplementärer parenteraler Ernährung angewiesen. Das müssen wir schon mal erklären, glaube ich.
Gut. Das ist eine Patientin mit einem sehr niedrigen Gewicht, also sicherlich mangelernährt. Und kann sich nicht ausreichend über den Mund ernähren. Und parenteral heißt eben, dass zusätzlich über die Vene noch Nährstoffe gegeben werden.
Jetzt ist die konkrete Frage, haben Sie, Herr und Frau Bischof, im Rahmen einer vielleicht möglichen ambulanten Betreuung Patienten ärztlich zu versorgen betreuen, um zum Beispiel Verordnungen für parenterale Ernährung in Form von Compounding und gegebenenfalls Fertigbeutelinfusionen zur Verabreichung in der Homecare-Versorgung, in der sie seit 3 Jahren im Vertrag ist, ärztlich mitzubetreuen?
Ja, das ist generell ein wichtiges Thema. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gehört, wie komplex Ernährung sein kann oder erscheint. Und das Internet ist voll von selbsternannten Experten, Coaches, Empfehlungen, Tipps. Drum, wenn komplexe Fragestellungen sind, es gibt niedergelassene Ernährungsfachkräfte und Ernährungsmediziner, die korrekt qualifiziert sind. Die findet man zum Beispiel, wenn man nachschauen möchte, auf der Homepage von NutriZert oder von eZert. Da findet man qualitätskontrollierte Angebote. Und natürlich bei der Frage, sie braucht eine ernährungsmedizinische Betreuung, kann sich ambulant vorstellen, zum Beispiel natürlich auch bei uns am ZEP, am Krankenhaus beim Herzliebbrüder in München.
Wunderbar. Dann haben wir eine Zusendung von einer Hörerin. Ich hatte mit circa 11 Jahren eine Magersucht. Heute mit fast 70 Jahren frage ich mich, was die Spätfolgen sind. Im Internet habe ich nichts gefunden. Können Sie etwas dazu sagen? Also vielleicht erstmal das Thema Magersucht an sich. Haben Sie vielleicht sogar Zahlen im Kopf, wie viele das betreffen? Nicht wirklich, ist auch egal, aber wahrscheinlich gibt es doch sehr viele und wir hatten neulich auch einen Bericht, wo es darum ging, Social Media und Magersucht. Da wird ja sehr viel so getan, als wäre es wahnsinnig hip und sexy, möglichst dünn zu sein und das kann erhebliche Folgen haben. Können Sie zur Magersucht ein bisschen was allgemein sagen?
Meine Magersucht ist eine komplexe Krankheit, aber ich würde mir auch hier wünschen, oder beziehungsweise mit Ernährung kann man tatsächlich relativ wenig bewirken, weil die jungen Frauen oder auch Männer sehr gut Bescheid wissen. Das ist eher ein verhaltenstherapeutisches Problem. Man muss es interdisziplinär behandeln. Fakt ist aber schon, dass wenn ich mich sehr lange mit sehr wenig Lebensmitteln ernähre, ist auch ähnlich bei den jungen, erwachsenen Frauen. Kalzium ist ein Thema, Osteoporose wird ein Riesenthema werden. Das hat gar nichts mal mit mit Anorexie zu tun. Dennoch ist es, wenn wir dann älter werden, ist rückblickend immer, hätte ich das besser machen können. Mhm. Und darum finde ich das so schön, weil die Prävention ein bisschen... In der Prävention müssen wir besser werden. Und da geht es, wie gesagt, auch schon um junge, erwachsene Frauen, Osteoporose. Wo kriege ich mein Kalzium her, wenn ich mich nur vegan oder vegetarisch ernähre? Das ist ein essentielles Thema.
Aber Sie sagen, es bringt jetzt nicht wahnsinnig viel, zurückzuschauen und zu sagen, mal hätte ich doch, weil da habe ich jetzt auch nichts mehr davon. Aber könnte ich zumindest, wenn ich eine Magersucht überwunden habe und auch im hohen Alter dann weiterhin mich gut ernähre, nach allen Regeln der Kunst? Ist Absolut. Das Beste, was ich tun kann?
Es ist nie zu spät. Und es gibt eine ganz tolle Studie, die ist auch ganz aktuell, wo man nochmal zeigen konnte, dass wenn ich ab heute mit Hülsenfrüchte oder mit einer sehr pflanzlichen basierten Ernährung starte, dann kann ich als 80-Jähriger auch immer noch 3 Jahre länger leben. Und das sind schon Themen, also ich finde, jeder Tag ist es wert, hier nochmal ganz konkret die Ernährung zu überprüfen.
10.27 Uhr ist es. Sie hören das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. 0800 246 2469 ist die kostenfreie Nummer zu uns. Wenn Sie mit uns sprechen wollen, würde uns sehr freuen. Wie machen wir jetzt nochmal die Hülsenfrüchte genau, Frau Bischoff? Da kam jetzt nochmal eine Nachfrage. Sie haben gemeint, oft ist es eine Frage der Zubereitung. Gibt es denn eine richtige und eine falsche Zubereitung?
Ja, die gibt es tatsächlich und die Frage ist kein Einzelfall. Und deswegen gibt es bei uns tatsächlich in unserem Esszimmer auch Kochkurse, wo wir eben zeigen, wie bereitet man Hülsenfrüchte richtig zu, wie kann man sie gut kombinieren. Und da ist jeder herzlich eingeladen, auch mal die Kochkurse zu besuchen.
Also ich sehe schon, ein Patentrezept für das oder das oder das haben Sie jetzt nicht wirklich oder wollen es zumindest nicht verraten.
Es gibt halt 3000 verschiedene Hülsenfrüchte und das wäre jetzt, glaube ich, ja.
Dann machen wir mal eine eigene Sendung. Genau. Dann machen wir mal eine ganze Stunde Hülsenfrüchte. So, 0800 246 2469 ist die Nummer zu uns ins Bayern 2 Gesundheitsgespräch. Wir sprechen heute über krankheitsbedingte Mangelernährung oder überhaupt Mangelernährung im weitesten Sinn. Und Frau Hoffmann treibt dieses Thema um. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Was ist bei Ihnen das Thema?
Also bei mir ist das Thema, dass ich unter einer Kachexie leide. Inzwischen, das ist also eine ganz starke Mangelernährung. Ich bekomme zusätzlich Astronautenkost, also diese hochkalorische Ernährung, 800 Kalorien am Tag, benötige aber, um zuzunehmen oder mal ein bisschen zuzunehmen, benötige ich weit über 3500, 4000 Kilokalorien. Und es ist mir gar nicht möglich, so viel zu essen. Ich habe mehrere stark zehrende Krankheiten, unter anderem auch eine Zöliakie, die über viele Jahre unbemerkt blieb. Ich habe das wohl schon als Kind gehabt und gemerkt haben wir es dann, als ich schon Mitte 40 war. Und jetzt ist meine Frage, ist denn mein Darm überhaupt noch in der Lage, Nährstoffe aufzunehmen? Also ich habe auch eine Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz. Ich bin allergisch gegen verschiedene Lebensmittel. Ja, und es ist wahnsinnig teuer, mich zu ernähren und wahnsinnig anstrengend. Ich muss also alles selbst zubereiten.
Und ich lese hier, Sie sind 1,60 groß und wiegen gerade mal 41 Kilo.
Meistens, ja. Okay. Also manchmal gelingt es mir, mich ein bisschen 1-2 Kilo hochzuschaffen und dann verliere ich das Gewicht auch anschließend sofort wieder.
Herr Dr. Bischoff, wir haben ja mit Ihnen zum Glück einen Gastroenterologen da. Das ist viel zu wenig, dieses Gewicht, kann man schon mal so pauschal definitiv sagen.
Ja, also offensichtlich eine ausgeprägte Mangelernährung, die viele Gründe hat, also nicht nur das vielleicht nicht sehr viel essen können, sondern auch die Magen-Darm-Fehlfunktion, das heißt, die Nährstoffe können auch schlechter aufgenommen werden. Da wäre jetzt meine Frage, haben Sie denn eine regelmäßige professionelle ernährungstherapeutische Betreuung, die Sie begleitet?
Nein, ich habe also nicht mal eine Ernährungsberatung erhalten.
Aber dann wäre das zwingend der nächste Schritt, weil das werden Sie alleine nicht gut in den Griff bekommen, sondern brauchen Sie eine gute therapeutische Betreuung.
Inwiefern gibt es denn da Unterstützung, Herr Bischoff? Also ich könnte mir vorstellen, damit meine ich jetzt nicht Sie, Frau Hoffmann, aber wenn ich jetzt in Ihrer Situation wäre, das klingt ja alles andere als jetzt irgendwie lustig. Ich bin damit beschäftigt, mich irgendwie am Leben zu erhalten und mich dann jetzt auch noch um eine professionelle Begleitung zu kümmern, stelle ich mir ziemlich anstrengend vor. Gibt es da Anlaufstellen?
Ja, das geht zum Glück gar nicht so schwierig, das wissen nur gar nicht alle Menschen. Und zwar kann zum Beispiel der betreuende Arzt oder Hausarzt, Hausärztin eine sogenannte ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung für eine Ernährungsberatung ausfüllen. Das kann jeder Arzt tun und damit können sich die Patientinnen und Patienten bei der Ernährungsfachkraft ambulant vorstellen und kriegen einen Teil der Kosten von der Krankenkasse erstattet. Das geht relativ einfach. Und dann geht es natürlich darum, wie finde ich jemand Professionelles? Und da können Sie zum Beispiel auf die Homepage von NutriZert schauen oder auf die Homepage von EZert. Dort finden Sie qualifizierte, seriöse Beratungsstellen.
Und die sind dann kostenfrei für mich als Patient?
Nee, wie gesagt, ich brauche die ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung, die Zuweisung vom Hausarzt, dann wird meistens so gut die Hälfte der Kosten übernommen. Okay. Manchmal auch alles, bei so einem schweren Fall kann es auch durchaus sein, dass die kompletten Kosten übernommen werden.
Und das wäre schon mal der erste Schritt, Frau Hoffmann, dass Sie schauen, dass Sie eine regelmäßige Betreuung kriegen, damit Sie da nicht so alleingelassen sind. Und was für Möglichkeiten gibt es dann, Herr Dr. Bischoff?
Es geht natürlich in dem Fall darum, eine Ernährungsanamnese zu machen, das heißt zu schauen, woran liegt die Mangelernährung. Dann muss die Grunderkrankung, in dem Fall eben die Zöliakie, also die Glutenunverträglichkeit entsprechend behandelt werden. Und im nächsten Schritt muss ich schauen, wie kann ich, Sie haben es gesagt, mehr Kalorien, mehr Eiweiß so zuführen, dass ich es auch verdauen und aufnehmen und auch daraus wieder Masse generieren kann.
Und das ist ja genau die Aufgabe, die uns Ernährungsfachkräften obliegt. Wir müssen so ein Stück weit die Angst auch nehmen vorm Essen. Das betrifft einige Patienten, die essen immer weniger, weil sie Angst haben, weil es ihnen nicht gut tut, weil man einfach die Lust aufs Essen auch verliert. Und da können wir stückweise schon helfen. Das geht dann auch so ein bisschen mit Testing. Wir schauen, was geht. Das ist ein Prozess, der kann ein Jahr dauern. Aber deswegen wäre die regelmäßige Vorstellung bei einer Ernährungsfachkraft einfach wichtig. Und das muss man nicht alleine machen.
Frau Hoffmann, würden Sie es versuchen, da mal sich Hilfe zu holen?
Ja, sicher würde ich gerne versuchen. Ich bin in einem sehr ländlichen Raum. Die Mangelernährung kommt sicherlich auch durch ein Lungenemphysem. Weit fortgeschritten, das in meinem 17. Lebensjahr besteht, durch dieses Tankzugunglück, das damals passiert ist.
Herr Dr. Bischoff, Sie haben gleich genickt. Vielleicht können Sie da gleich drauf eingehen.
Ja, Sie sind leider natürlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht laufen sollte, weil Sie gleich mehrere Erkrankungen haben, wo total klar ist, dass die im Laufe des Lebens zu einer schweren Mangelernährung führen und damit auch Lebensqualität und auch Lebenszeit begrenzen. Und eigentlich fast jede einzelne Ihrer Erkrankungen hätte von Anfang an ernährungstherapeutisch mit betreut werden müssen, dann wird es Ihnen damit auch deutlich besser gehen. Das zeigt sehr schön, wie groß die Versorgungslücke ist.
Gut, aber jetzt wollen wir natürlich auch schauen, dass wir der Frau Hoffmann irgendwie Hoffnung machen können. Können wir den Spieß wieder rumdrehen? Wenn wir jetzt einfach angehen, da die Ernährung wieder mit einer betreuten Fachkraft umzustellen, einzustellen, sage ich mal, dass wir die Frau Hoffmann tatsächlich hochpäppeln.
Also viele meiner Kolleginnen bieten auch Online-Videosprechstunden an. Das wäre, glaube ich, ein guter Hinweis. Mhm. Dann müssen sie nicht das Haus verlassen, ist keine zusätzliche Belastung. Und dank Corona sind wir da auch alle sehr gut aufgestellt.
Frau Hoffmann.
Jetzt habe ich aber auch noch eine gute Nachricht. Ich esse zum Beispiel, also für Menschen, die mangelernährt sind, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Botwig-Creme. Das ist ein Leinölquark, den ich mir täglich in der Früh anrühre, den man süß und herzhaft zubereiten kann. Und das dann würde ich gerne noch an Mitbetroffene weitergeben dürfen.
Wunderbar, Frau Hoffmann. Dann hoffe ich für Sie, dass Sie möglichst schnell jemand für sich finden, wo Sie andocken können und gemeinsam Ihr Thema nochmal angehen können.
Mhm. Gut, ich bedanke mich herzlich.
Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, natürlich, jeder findet für sich dann wahrscheinlich irgendeine Speise, die besonders gut funktioniert. Aber das ist dann schon was sehr Individuelles auch, oder, Frau Bischoff?
Absolut. Es gibt keine pauschalen Angaben, speziell wenn es um Ernährungstherapie geht. Da müssen wir, wie mein Mann schon gesagt hat, wir stellen eine Ernährungsdiagnose. Wir müssen schauen, warum ist der Patient nicht, weil er vielleicht schlecht kauen kann. Vielleicht mag er auch manche Sachen nicht. Und das ist auch was, viele essen was, weil sie gar nicht mögen, aber es steht in irgendeiner Zeitschrift. Und wir wissen auch, dass sich Ernährungsmythen 6-mal schneller verbreiten. Und das ist schon auch eine Gefahr der Mangelernährung. Speziell auch in diesen Fernsehblättchen stehen schon manche Dinge drin, die man nicht so ernst nehmen sollte.
Nämlich?
Ja, zum Beispiel sehr einseitige Ernährung, Kohlenhydrate weglassen, dann lässt man vielleicht die Ballaststoffe
diese
weg.
Diese ganzen Diäten, die es da so gibt.
Richtig. Ja.
Manchmal ist so eine Diät leider auch sehr unfreiwillig. Wir haben eine Zuschrift, da ist die Mutter im Altenheim, hat eine Darmentleerungsstörung, aber die Ernährung besteht eben auch nur aus Fertigprodukten und Pudding. Die Mutter darf nur pürierte Kost zu sich nehmen, kein Obst und Gemüse. Das kann nicht gesund sein, oder?
Ja, weil wir tatsächlich auch wissen, dass diese hochprozessierten Lebensmittel viele Nährstoffe nicht mehr enthalten, speziell auch Ballaststoffe, die zum Teil wichtig sind für unser Mikrobiom. Wir wissen, dass Vitamine fehlen und man kann ja auch Gemüse pürieren und speziell Ernährungsfachkräfte können auch bei dem Thema Warenkunde-Zubereitung unglaublich hilfreich sein.
Jetzt kann man sich ja viel wünschen, aber die Realität ist nun mal die, dass zum Beispiel auch in gewissen Altenheimen halt einfach es so aussieht, dass man einfach das vorgesetzt kriegt. Das heißt, ich muss als Angehöriger vielleicht trotzdem ein bisschen dahinter sein und notfalls auch selbst Essen einschleusen und schauen, dass ein bisschen was Gesundes kommt. Was würden Sie raten?
Das ist leider manchmal der einzig pragmatische Weg, aber so darf es natürlich nicht bleiben. Mhm. Das Problem ist, dass sowohl die Altenheime als auch die Krankenhäuser unter extremem Kostendruck sind und darum das Budget für den Wareneinsatz dramatisch niedrig ist. Ich weiß nicht, meine Frage jetzt an Sie, Herr Schneider, können Sie sich vorstellen, im Krankenhaus pro Tag, wie viel darf ein Krankenhaus für die Lebensmittel pro Patient ausgeben? Was würden Sie denn schätzen?
Oh, ich fürchte, das ist eine furchtbar geringe Zahl. Und ich setze jetzt bewusst niedrig an, 2,95 Euro.
Also für den ganzen Tag, für alle Lebensmittel pro Patient sind wir bei 5 Euro. Aber jetzt versuchen Sie mal für sich selber, sich über den Tag zu ernähren mit Lebensmitteln, die maximal 5 Euro kosten.
Das macht definitiv keinen Spaß.
Also das soll das jetzt nicht rechtfertigen, aber es soll zeigen, unter was für einem Druck die Krankenhäuser und Altenheime stehen. Mhm. Aber da müssen wir natürlich besser werden und das würde schon helfen, wenn in den ganzen Finanzierungssystemen halt für die Ernährung auch mehr Kosten eingeplant werden. Aber da bräuchte natürlich die Einrichtung Unterstützung und darum bleibt es oft an den Angehörigen hängen, so wie Sie es geschildert haben.
Wir haben viele Zuschriften, die sehr speziell auf Ernährung logischerweise hingehen. Beispielsweise, wie erreicht man es, dass man vor allem im Alter gute Vitamin B12 und Vitamin D-Werte hat, wenn man Vegetarier oder Veganer ist?
Ernährung kann man nicht pauschalisieren. Und speziell als Veganer oder Vegetarier muss ich also nehmen wir jetzt mal den Veganen, da brauche ich halt schon viel Ballaststoffe von, ich brauche viel Vollkorn, aber auch Vitamin B12 ist schon hauptsächlich in tierischen Produkten drin. Deshalb braucht man schon engen Kontakt auch zum Hausarzt, dass wir regelmäßig Laboruntersuchungen machen. Passt mein Speicher noch? Ich würde nie supplementieren, ohne nicht mit dem Hausarzt Rücksprache gehalten zu haben. Aber da bräuchte ich auf jeden Fall eine regelmäßige Kontrolle.
Also sowas wie so mal schnell in die Apotheke gehen oder in Drogeriemärkte und irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel einfach so zu nehmen, davon würden Sie abraten?
Absolut, ja. Weil es geht mit Ernährung schon gut, man muss nur wissen, wo es drin ist. Mhm.
Wenn man sich vegetarisch ernährt, ist die ausgewogene Ernährung kein Problem. Mhm. Wenn man sich wirklich strikt vegan ernährt, dann hat man praktisch kein Vitamin B12. Das muss man dann dauerhaft supplementieren, weil es in der rein veganen Ernährung nicht vorhanden ist.
Eine Frage betrifft das Vitamin C und die Menge pro Tag. Da kommt die Frage, warum ist es eigentlich so, dass die empfohlene Tagesmenge an Vitamin C in Deutschland anders ist als gegenüber anderen EU-Ländern?
So ganz arg anders ist sie nicht. Es gibt die sogenannten Dachreferenzwerte, die gelten für Deutschland, Österreich, Schweiz. Da hat man sich geeinigt, was an Mindestwerten in Vitaminen, Spurenelementen in der Ernährung drin sein sollte. Und die unterscheiden sich jetzt von den EU-weiten Empfehlungen nicht dramatisch. Und zumal auch Vitamin C, wenn sich nicht jetzt jemand ganz dramatisch schlecht ernährt, hier in Deutschland gar kein Problemfaktor ist. Wir haben genug Vitamin C in der Ernährung drin.
Eben vor allem ist Vitamin C in vielen Fertiggerichten drin, weil es einfach die Industrie auch nutzt für die Haltbarkeit.
Das ist einfach ein Konservierungsmittel sozusagen.
Genau.
Ascorbinsäure.
Ja.
Übrigens habe ich gehört, dass man bei Dosentomaten, wenn wir schon bei Industriemitteln sind, schauen soll, ob da Ascorbinsäure drin ist. Das würde nämlich bedeuten, dass sie mechanisch mit Lauge geschält wurden. Und da, wo das nicht passiert ist, wo sie händisch geschält wurden, braucht es das nicht. Und dann schmeckt die Dosentomate auch wirklich nach Tomate.
Ja, die Industrie eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Und selbst wir Ernährungsfachkräfte oder auch Ernährungsmediziner, jeder, der in dem Bereich arbeitet, muss sich da auch immer wieder einlesen. Also es ist nicht so, dass wir alles wissen.
Ernährung kann ja auch einfach, das haben wir eingangs schon gehabt, eigentlich die beste Medizin sein. Wenn ich mich richtig ernähre, kann ich auf gewisse Medikamente möglicherweise verzichten. Die gesunde Ernährung kann da viel leisten. Wenn ich jetzt krankheitsbedingt mich nicht so ernähren kann, ist das natürlich nochmal ein anderes Thema und eigentlich das Thema, das uns heute beschäftigt. Aber diese Nachricht, die uns erreicht hat, geht in eine etwas andere Richtung. Vielleicht können Sie auch dazu was sagen. Ich lese vor. Ich bin 48 Jahre und leide seit meinem 11. Lebensjahr an zyklusbedingter Migräne. Seit circa einem Jahr nehme ich aufgrund dessen mehrere Nahrungsergänzungsmittel täglich ein. Vitamin C, Eisen, Calcium, Magnesium gehören dazu, wobei ein Schwerpunkt auf Magnesium liegt. Seitdem ist die Migräne deutlich besser. Bei Nachlässigkeit bei der Einnahme wird sie sofort wieder schlimmer. Ich höre nun in meinem Umfeld immer öfter von Frauen, die regelmäßig Magnesium einnehmen, um gesund zu sein. Ich frage mich inzwischen schon, ob die tägliche empfohlene Mindestdosis auch bei anderen Stoffen überhaupt korrekt sein kann. Und bei welchen Stoffen sind wir noch falsch informiert? Das schließt daran an, dass Sie gesagt haben, Frau Bischof, Nahrungsergänzungsmittel eigentlich lieber nicht. Da höre ich jetzt aber raus, naja, bei mir hilft es aber.
Ja, und das ist schon ein Thema, dass man vielleicht selber auch mal auf sein Bauchgefühl hört und auch in Absprache mit dem Arzt, fehlt mir das denn wirklich? Wir haben schon die Tendenz, wir wollen immer überall super gesund sein. Mhm. Vielleicht isst die Dame aber einfach zu wenig grünes Gemüse oder keine Ahnung. Also es ist tatsächlich schwierig und da hilft ein Ernährungstagebuch, einfach mal zu gucken, was nehme ich denn täglich auf? Nehme ich täglich Magnesium auf? Bleibt der Blutzuckerspiegel auch konstant oder ist genau durch Intervallfasten das der gegenteilige Fall? Da spielen viele Faktoren rein. Aber natürlich gibt es die Forschung und je mehr wir forschen, umso mehr wissen wir dann natürlich und kann sich auch mal was verändern.
Und man muss natürlich auch unterscheiden, wenn jemand gesund ist und sich ausgewogen ernährt, dann sind Nahrungsergänzungsmittel völlig überflüssig. Mhm. Das wissen wir aus ganz vielen Studien. Mhm. In dem Fall ist es ja anders, wenn ich eine Erkrankung habe und für mich die Erfahrung mache, eine Supplementation eines ungefährlichen Stoffes wie Magnesium hilft mir, dann spricht da nichts dagegen. Oder wenn ich einen Mangel an irgendwas habe, zum Beispiel als junge Frau einen Eisenmangel habe, dann macht es natürlich Sinn, dieses Eisen zu geben. Also muss man unterscheiden, was ist der Grund für die Gabe.
Mhm. Erik aus Neumarkt fragt, er leidet an ME-CFS, also dem chronischen Fatigue-Syndrom, das jetzt auch mit Long-Covid viel in Verbindung gebracht wird, und vielen, vielen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, in Klammern MCAS. Sagt Ihnen das was? Mir nicht?
Das ist eine Mastzellaktivierungssyndrom. Das ist eine, grob gesagt, eine Form der Allergie auf verschiedenste Inhaltsstoffe.
Seit über einem Jahr, schreibt er, ernährt er sich deshalb nur von Reis, Gemüse, Eigelb und Geflügel und fragt sich, gibt es essentielle Stoffe, die sein Körper vermissen könnte? Da er nicht außer Haus kann, kann er auch keine Ernährungsberatung wahrnehmen. Da hatten Sie jetzt schon gesagt, Frau Bischof, es gäbe auch die Möglichkeit, online sich beraten zu lassen. Das wäre schon mal das eine.
Genau, richtig.
Also Reis, Gemüse, Eigelb und Geflügel.
Wird sicher eine saubere Mangelernährung. Ja, also das ist flapsig auch geantwortet auf eine schwierige Frage. Dieser Themenkomplex ist ja noch relativ neu und schlecht erforscht. Wir wissen noch gar nicht ganz genau, was so hinter dem Chronik-Fatigue-Syndrom oder hinter MCAS steht. Wichtig ist, dass man keine sogenannte Weglasseritis entwickelt. Das erleben wir ganz oft in der Ernährungsmedizin, dass einfach Dinge weggelassen werden, aus gutem Glauben, weil es einem besser geht damit. Aber gute Ernährungstherapie ist eben nicht Weglasseritis, sondern schauen, was verträgt der Mensch nicht. Das muss ich vielleicht weglassen, aber dafür andere Dinge einführen, damit die Ernährung ganzheitlich bleibt. Und hier wäre super eine Online-Ernährungsberatung mit einem Ernährungsprotokoll, das man analysieren kann und schaut, hier liegen bestimmt Mikronährstoffmangel vor.
Was würde denn passieren, wenn man jetzt diese Mangelernährung, wie Sie sie schon diagnostiziert haben, weiterführt? Was sind die Spätfolgen oder vielleicht auch die mittelfristigen Folgen?
Aus der Ernährung wird sicher ein Mikronährstoffmangel resultieren, Osteoporose wird ein Thema sein, Muskelabbau wird ein Thema sein, Vitaminmangelzustände werden ein Thema sein. Also hier geht es wirklich darum, aus dieser extremen Reduktionsdiät möglichst so weit wie möglich rauszukommen. Es soll verträglich sein, aber natürlich auch ausgewogen. Und in dem Fall wird wahrscheinlich auch eine Supplementierung mit Nahrungsergänzungsmittel langfristig wahrscheinlich nicht zu umgehen sein.
Frau Bischof, und wahrscheinlich wird diese Frage öfter kommen, aber wo finde ich jetzt eine seriöse Ernährungsberatung, die ich online machen kann? Gibt es da Anlaufstellen?
Auch da kann ich gerne wieder die Plattform EZert nennen. Die gibt es seit mittlerweile einem Jahr. Die ist ganz neu eingeführt, um eben die Qualität der Ernährungstherapie sichtbar zu machen, dass Verbraucherinnen und Betroffene ganz einfach gute Ernährungsfachkräfte finden. Und das ist www.ezert.de. Das kann man sich gut merken. Und auch da kann man nochmal filtern, wer macht eine Videosprechstunde, wer nicht. Aber mittlerweile ist es eigentlich für 80% meiner Kolleginnen gang und gäbe.
Mhm. Gut, also da ist zumindest keine Hürde mehr. Und aber man kann natürlich auch den noch viel bequemeren Weg gehen und einfach hier anrufen, 0800 246 2469 und mit Ihnen direkt sprechen, wie jetzt Frau Bieber. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Grüß Sie.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Ich habe selbst 40 Jahre Ernährung und Beratung gemacht, vertrage aber rohes Obst nicht so gut und besonders nicht, wenn ich das am Morgen immer mir gemacht habe mit Joghurt und Haferflocken und ein bisschen Zimt. Also ich liebe solche Sachen, aber ich habe dann immer so ein komisches Magen- und Bauchkrummeln hinterher. So, meine Frage wäre, ich nehme ab und zu jetzt in der Winterzeit diese Presslinge, so Acerola-Presslinge, also eigentlich gute Sachen, also nichts aus dem irgendwie Supermarkt, sondern schon von einer guten Marke. Und jetzt wollte ich gerne wissen, wenn ich da Vitamin C zu mir nehme, weil ich denke, durch Gemüse habe ich genug anderes und ich ernähre mich sehr, sehr gesund. Bin jetzt fast 74, mir fehlt auch nichts, nehme auch keine Medikamente, aber ich würde gerne frisches Obst essen. Mhm. Ist es in der Verbindung mit Joghurt wenig verträglich? Habe ich eigentlich so die Erfahrung bei mir gemacht. Gibt es da Hintergründe, warum das so ist?
Also normalerweise ist es so, dass wir Lebensmittel im Verbund essen. Das heißt, wenn Sie frisches Obst in Kombination mit zum Beispiel einem Quark oder mit einem hochprozentigen Joghurt essen, dass es besser verträglich ist. In Ihrem Fall kann es natürlich sein, wenn das nicht so ist, dann ist es heute vielleicht einfach einmal so. Wenn ich Zucchini esse, muss ich pupsen, das weiß ich. Aber deshalb
Und was ich auch als erstaunliche Beobachtung bei mir an meinem Körper gemacht habe, seit einigen Jahren ist es aber so, wenn ich zum Beispiel es in Verbindung mit Joghurt esse, fange ich hinterher an, wirklich zu frieren. Aha. Also mich fröstelt. Also ich habe eine gute Beobachtung mit meinem Körper. Das mache ich eigentlich seit Kindheitstagen, weil ich als Kind immer sehr schwer krank war. Daraus resultiert natürlich auch mein Beruf als Ernährungsberaterin. Und da denke ich mir, ich mache ja wirklich, was ich machen kann, richtig. Ich nehme auch keinerlei Medikamente, werde jetzt fast 74 und ich fühle mich sonst wirklich gut. Aber das mit dem Obst ist für mich ein Phänomen, auch ein Problem. Gut, ich mache mir einen Kompott. Ich esse das ungesüßt mit etwas Zitrone.
Also das heißt, so Fructose-Malabsorption wäre zum Beispiel schon mal ausgeschlossen, vermute ich, wenn Sie das Kompott gut vertragen. Aber oft ist es dann auch die Zubereitung, ähnlich wie bei den Hülsenfrüchten. Und da müsste man einfach nochmal schauen, ist es jeden Tag so? Sie könnten mal ein Beschwerdetagebuch führen. Sind die Beschwerden auch jeden Tag gleich? Auch da könnte man tatsächlich gerne mal eine Ernährungsberatung anbieten, um zu gucken. Dennoch muss man sagen, es ist ja nur eine Befindlichkeit. In dem Fall ist es eine Lebensqualität. Und manchmal ist es halt auch so.
Ja, ich habe ja selber die Ausbildung als Diplom-Ernährungsberaterin. Also würde ich sagen, ich kenne mich doch einigermaßen aus. Es gibt ja immer irgendwas, was sich verändert und auch im menschlichen Körper. Ja. Und ja, also wie gesagt, schade ist es eben, wenn man frisches Obst nicht so gut essen kann. Ja. Aber wenn es als meine Frage wäre eigentlich, wie viel Vitaminverlust habe ich denn dann immer, wenn ich mein Obst alles koche? Das ist genau der Punkt.
Also wenn Sie täglich 400 Gramm Gemüse essen, was Sie ja zum Beispiel tun durch Ihre Aussage, ist das überhaupt kein Thema. Ich esse zum Beispiel auch kaum Obst, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe keinen Mangel, weil ich einfach ein Gemüse-Junkie bin.
Sind Sie eigentlich dann grundsätzlich gegen Nahrungsergänzungsmittel?
Wie mein Mann schon gesagt hat, es ist nicht grundsätzlich. Man muss halt schauen, ist man gesund, hat man Mangel, ist man an irgendwas erkrankt, nehme ich genügend zu mir. Es ist kein Schwarz-Weiß.
Ja, da haben Sie recht. Und ich freue mich natürlich jetzt immer wieder über Ihre Sendung und über die vielen Informationen. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Das freut uns auch sehr. Vielen Dank, Frau Bieber. Und alles Gute
und
für
Ihnen
Sie.
Dankeschön, auch einen schönen Tag noch.
Danke, wiederhören. Frau Jäger hat uns geschrieben, sie ist 84 Jahre alt, wiegt fast 49 Kilo bei 1,65 Meter. Das ist sehr wenig. Sie isst wenig Fleisch, sonst Gemüse, Obst, Käse etc., verträgt keine Hülsenfrüchte und nur laktosefreie Milch, Fette, Butter, Sahne und gute Öle verträgt sie wohl. Wie kann sie zunehmen, möchte sie wissen.
Das ist zum Beispiel so ein Fall, gerade bei älteren Menschen, die tun sich schwer, der Stoffwechsel wird anders, die Nahrungsaufnahme wird anders im Darm, sodass, wenn man untergewichtig ist im Alter, es sehr schwer ist, vor allem wieder Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Und das könnte jetzt tatsächlich ein Fall sein, die Ernährung klappt ja sonst offensichtlich ganz gut, wo ich mit einer zusätzlichen Trinknahrung, die halt Eiweiß und Kalorien enthält, ganz gut arbeiten kann, weil das ist hochkonzentriert, das ist keine große Portion und das kann ich in meine Ernährung einbauen. Mhm. Das könnte in dem Fall ganz gut
Aber
funktionieren.
Aber auch da gilt die Devise, nicht einfach in den Drogeriemarkt gehen und irgendwas nehmen, sondern Rücksprache mit Hausärztin, Hausarzt führen zum Beispiel?
Ganz genau, damit das Richtige auch verordnet wird und ist auch dann verordnungsfähig.
Auf unserer Seite bayern2.de Gesundheitsgespräch haben wir Informationen für Sie zusammengestellt zum Nachlesen als Artikel. Nächste Woche sprechen Ulrike Ostner und Professor Jörg Schelling an dieser Stelle über Diabetes. Für heute sage ich ganz recht schönen Dank an Monika und Gerd Bischoff, die beiden Leiter des Zentrums für Ernährungsmedizin und Prävention in München. Vielen Dank fürs Kommen und für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Gerne.